Humangenetik ist sehr komplexe Sache. Was ist aber sehr relevant, ist zum Beispiel Prävention. Am Beispiel meines Sohnes. Kinder mit seinen Gendefekt haben eine Hörwahrscheinlichkeit, Katarakten zu bekommen. Und wenn sowas passiert, dann muss man sehr schnell agieren, dass das Sichtfeld nicht beschädigt wird. Und dadurch haben wir dann vorsorglich jede 3 Monate einen Augenarzttermin ausgemacht. Und damals, als ich geglaubt hatte, mein Sohn hat Autismus und keiner hat es geglaubt, könnte ich beweisen, können Sie mal, 90% von Kindern mit diesem Gendefekt haben Autismus.
Willkommen zur 63. Folge des Mein Herz lacht Podcast, dem Podcast für Eltern beeinträchtigter, behinderter oder chronisch kranker Kinder. Christine ist am Mikrofon. Heute geht es um ein Thema, das für viele Familien mit einem besonderen Kind entscheidend sein kann, die Humangenetik. Doch für viele Eltern ist das ein Buch mit 7 Siegeln. Sie verstehen nicht, was ihre Diagnose eigentlich bedeutet oder warum eine genauere Untersuchung sinnvoll sein kann. Dabei kann die Humangenetik wertvolles Wissen liefern, um Komplikationen vorzubeugen. Deshalb wollen wir Licht ins Dunkel bringen und haben Dr. Jelena Marik-Birischew eingeladen. Sie ist nicht nur Mitarbeiterin am Institut für Humangenetik und berät Eltern am Zentrum für seltene Erkrankungen der Universitätsklinik Bonn, sondern sie ist auch selbst Mutter eines Sohnes mit einer seltenen Erkrankung. So schlägt sie die Brücke zwischen Eltern und Fachpersonen und erklärt uns sehr anschaulich, was wir zu diesem Thema wissen sollten. Viel Spaß mit dieser Folge. You've been down this road for far too long. He left your love behind. But still you keep on crawling back, despite the pain inside. Herzlich willkommen, liebe Jelena. Schön, dass du bei uns im Podcast zu Gast bist. Und wir machen es ja immer so, dass du dich am besten selber kurz vorstellst, wer du bist und deine Familie. Sag uns doch ein paar Worte zu dir.
Ja. Hallo zusammen, ich bin Jelena Marić-Birischew. Ich bin Mutter von 2 Jungs, einem von denen mit 9 Jahren alt eine schwere Behinderung hat. Und außerdem bin ich beruflich Biologin und arbeite als Humangenetikerin, humangenetischer Diagnostik. Und ich glaube, das ist einer von den Gründen, warum ich hier bin, weil ich diese 2 Lebenswelten von pflegenden Eltern teile und auch von anderer Seite als Fachperson für humangenetische Diagnostik irgendwie verbinde.
Genau, und bevor wir tiefer einsteigen in die Humangenetik und was es damit auf sich hat, würde ich gerne erst nochmal zu deinem Sohn zurückkehren. Also wie war denn das für dich als Mutter, als du die Diagnose bekommen hast, oder was für eine seltene Erkrankung oder was hat dein Sohn überhaupt?
Genau, also es geht darum, nach einer relativ normalen Schwangerschaft ist mein Sohn geboren, erstmal mit einer Fußfehlstellung und man könnte nicht wirklich, also man sich so ein bisschen Sorge gemacht, aber nicht so extreme. Danach kam es klar auch, dass mit den Beinen etwas nicht stimmt und da wurde ihm die Diagnose Arthrogryposis multiplex congenita gegeben, also AMC, das sind so Gelenkkontrakturen, orthopädische Erkrankung. Und dann ungefähr, wo er zwischen 1 und 2 Jahre alt war, habe ich auch gemerkt, dass er sich auch kognitiv und von Verhalten nicht so entwickelt. Und das war dann ein langer Weg nach der Diagnose, auch überhaupt erstmal die Fragen, ist das tatsächlich so, stimmt da tatsächlich kognitiv auch was nicht? Und dann habe ich mich an meinen Kollegen im Institut für Humangenetik in Bonn angewendet und einfach hinterfragt, dass wir ein bisschen tiefer schauen. Damals war Humangenetik, das war 2018, damals war das nicht so weit als heutzutage. Und es dauerte eine Weile, bis wir überhaupt Genehmigungen hatten von den Krankenkassen, so eine Untersuchung zu machen. Und die Untersuchungen, die es damals gab, waren relativ basic, relativ einfach. Und dadurch hat sich schon ausgestellt, knapp vor seinem 3. Geburtstag, dass er eine pathogene genetische Variante in einem seltenen Gen hat, heißt eigentlich eine Mutation in einem Gen hat, beziehungsweise eine Buchstabe. Wir haben unsere DNA, das ist so ein großes Code wie ein großes Buch und eine Buchstabe in diesem Buch ist falsch geschrieben. Und stellen Sie vor, wie eine Möbelhauseinleitung, um etwas aufzubauen. Da hat sich dann ausgestellt, dass wenn eine Schraube nicht stimmt, dass das alle anderen Schrauben etwas aus der Reihe bringt. Genau. Also dann hatten wir Diagnose knapp vor seinem 3. Geburtstag und für mich war das sehr wegweisend in der Sinne einerseits, dass ich für ihn dann passende Vorsorge organisieren könnte, dass ich auch verstehen könnte, aha, ja, alle Kinder mit diesen Gendefekt, sagen wir so umgangssprachlich, haben, eine Entwicklungsverzögerung in Autismus, da soll ich vielleicht auch mal nachschauen und sowas. Aber das Wichtigste, was das geantwortet hatte, war auch die Frage, habe ich was falsch getan? War da was in Schwangerschaft, was ich gemacht habe vielleicht? Ich war damals leidenschaftliche Läuferin, bin ganz viel gelaufen und solchen Sachen, hatte auch ganz viel Stress und man denkt sich immer, gab es da was, was ich getan habe? Und dadurch, ich glaube, das war auch ein Schreck von der Diagnose, aber auch eine Erklärung, wieso die Sachen so sind, wie die sind.
Und ist es dann so, dass dadurch, dass du das gemacht hast, also ist es so, dass eine Mutation oder eine Genveränderung, dass es dann diese Schuldgefühle von dir genommen hat, weil du gewusst hast, das kann einfach so passieren? Oder was hat diese Erklärung oder diese Untersuchung mit dir gemacht? Was hat das für dich verändert?
Ja, für mich tatsächlich, das war eine Erklärung. Ich würde sagen, die Schuldgefühle waren dann weniger. Ich könnte auch realistischer auf den Sachen schauen. Natürlich kommen da immer andere Schuldgefühle. Jetzt kann das Kind Autismus, sondern wieder so oder so machen. Sowas, da wird immer was hinterfragen. Aber zumindest dieses Antwort, wie ist dazu gekommen, das war für mich sehr wichtig. Jetzt bei uns ist der Spezialfall, dass es eine neu entstandene Mutation ist. Wir haben es nicht weiter an Kind gegeben. Natürlich, das kann auch viele Fässer öffnen, wenn sowas passiert. Aber auf jeden Fall für mich war das einfach eine Erklärung und Verständnis. Aha, deswegen ist das so passiert, wie es ist. Und deswegen ist mein Sohn so, wie es ist.
Jetzt ist es ja bei dir so, dass du dich sehr gut auskennst, weil du als Biologin und Humangenetikerin ja sowas viel besser verstehst. Aber es gibt ja viele andere Eltern in der Klinik oder so, die bekommen dann so eine Diagnose und wissen vielleicht gar nicht, was sie damit anfangen können. Und du hast mir ja auch schon erzählt, dass du oft in der Klinik warst und dann irgendwann andere Eltern dich gefragt haben, was heißt denn das? Ich verstehe gar nicht, was dieser Befund überhaupt bedeutet. Gibt es da irgendwas, was dir besonders im Kopf geblieben ist, eine Situation?
Ja, also es geht tatsächlich darum, dass normalerweise, wir haben in Deutschland dieses Gendiagnostikgesetz und an diesem Gesetz und deren Leitlinien ist das so, dass wenn die Eltern einen Befund, genetischen Befund bekommen, dass denen eine humangenetische Beratung zusteht. Und da geht man in ein Institut für Humangenetik oder eine humangenetische Niederlassungspraxis. Und da wird einem von so Ärzten, die Humangenetiker sind, erklärt, was das genau für die Familie heißt und für die Entwicklung des Kindes. Und da wird auch geschaut, dass man den Befund richtig versteht. Manchmal klappt das wunderbar. Aber in der Praxis habe ich festgestellt, dass es häufig diese Versorgungslücken gibt, eigentlich, wo die Leute oder nie so eine Beratung erhalten haben oder eigentlich nie verstanden haben, was das bedeutet. Also ich bin viel mit meinem Sohn in der Klinik, in einer orthopädischen Klinik in Bayern, die wir sehr schätzen. Und da so ungefähr 7, 8 Wochen im Jahr. Und natürlich, da kommt die Wort direkt eines Humangenetiker, da kommen und Patienten und Orthopäden manchmal mit den Fragen, was heißt das genau? Und so gab es eine Familie, die ich schon länger begleite mit einem damals so 7-jährigen Kind. Und die extrem syndromal, das heißt, wenn die Humangenetik aussieht, die sehr wahrscheinlich eine genetische Erkrankung hinterher hat. Die Mutter sehr lieb, sehr engagiert, aber von komplett anderen Fachbereich, auch nicht so gut ausgebildet. Und ich frage sie dann, sag mal, habt ihr bei Anna, Name ist verändert natürlich, eine humangenetische Diagnostik gemacht? Und die Mutter sagt mir, ja, schon lange, da hier in der Klinik kam eine Humangenetikerin aus München, als Anna 2 war, die haben Blut genommen und die haben nie was gefunden, also die ist komplett okay. Gut, ich frage dann tiefer und frage sie, darf ich vielleicht dieses Befund, der ihr damals bekommen habt, einmal anschauen? Und irgendwann finden wir das Befund in ärztlichen Akten da. Und es hat sich herausgestellt, dass bei Anna tatsächlich nur eine sehr, sehr grobe Diagnostik gemacht worden ist. Zum Beispiel, wenn wir unsere Genom wie ein Buch vorstellen, da würde nur gezählt, wie viele Blätter wir haben. Und ob das mit diesen Blättern und mit diesen Bedienungsanleitungen nicht stimmt, würde nie geschaut. Da ist tatsächlich im Befund geschrieben, wir empfehlen eine weiterführende Diagnostik, das heißt Exom-Diagnostik. Und die Familie hat das gar nicht verstanden. Aus diesen längeren Wegen hat sich humangenetische Beratung nie passiert. Und tatsächlich blieb Anna ohne Diagnose nächsten 5 Jahren, weil keinem klar war, dass das nicht alles ist, was man analysieren kann und dass damit Diagnostik nicht abgeschlossen ist. solche Fälle kommen relativ häufig vor und das ist etwas, was in ähnlichen Rahmen leider relativ häufig Realität ist. Ja.
Und wie ging es dann weiter mit der Anna?
Ja, wir haben dann mit Ärzten natürlich gesprochen und die haben dann weitere Diagnostik gemacht und dann werden die an ein Institut tatsächlich gewiesen, wo die dann weitere Diagnostik machen können. Ob die jetzt heutzutage Diagnose hat, weiß ich leider noch nicht, aber auf jeden Fall, man hat die auf dem Niveau untersucht, der gesetzlich und krankenversicherungstechnisch zusteht und nicht auf eine Grunduntersuchung der Sache abgeschlossen.
Und dir geht's ja, glaube ich, immer darum, dass wenn ich natürlich weiß, was mein Kind hat, kann ich auch viel besser helfen. Weil es gibt ja jetzt vielleicht auch Eltern, die sagen so, ich nehme mein Kind an, so wie es ist, wir gucken halt, was kommt. Oder was würdest du zu so einer Einstellung sagen?
Ja, da würde ich tatsächlich sagen, das sind Entscheidungen, die jede Familie für sich selber treffen muss. Humangenetik ist sehr komplexe Sache. Ethik ist auch sehr komplexe Sache. Da treffen wir tatsächlich Familien, denen eine schwerste Behinderung des Kindes nichts ausmacht. Wir treffen auch Familien, wo eine Kleinigkeit am Kind die Welt untereinander bringt, so wie wir das aus Alltag auch kennen. Es gibt aber ein paar Aspekte, die ich jetzt kurz schildern möchte, nur einfach als im Hintergrund, als Gedanke. Es geht nicht nur darum, ich muss verstehen, warum das passiert ist. Und tatsächlich von Gentherapien haben wir auch relativ wenig. Das sind meistens unheilbare Erkrankungen, außer heutzutage Spinalmuskelatrophie und solchen Sachen. Für die meisten Erkrankungen, die wir heute in Deutschland finden, gibt es keine Lösung. Oder zumindest keine Gentherapie. Was ist aber sehr relevant, ist zum Beispiel Prävention. Am Beispiel meines Sohnes. Kinder mit seinen genetischen Mutationen haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, Katarakten zu bekommen. Und wenn sowas passiert, dann muss man sehr schnell agieren, dass das Sichtfeld nicht beschädigt wird. Und dadurch haben wir dann vorsorglich jede 3 Monate einen Augenarzttermin ausgemacht und geschaut, ob er jetzt Katarakten entwickelt oder nicht. Das war mir sehr relevant. Dann weiß ich zum Beispiel, dass er auch ein großes Epilepsie-Risiko hat. Dann haben wir auch ein EEG gemacht und geschaut, was sein Hirn macht. Und zu Autismusdiagnostik damals, als ich geglaubt hatte, mein Sohn hat Autismus und keiner hat es geglaubt, könnte ich beweisen, können Sie mal, 90% von Kindern mit diesem Gendefekt haben Autismus. Also das sind schon die Sachen aus unserer privaten Geschichte. Aber auch bei anderen Sachen, zum Beispiel, es gibt genetische Variante, sogenannte maligne Hyperthermie verursachen. Das ist eine Situation, wo die Kinder in Vollnarkose sehr hohe fatale Fieber bekommen können. Und das passiert bei manchen Muskelerkrankungen. Und dadurch, wenn man das weiß, dann macht man Narkose ganz anderes und nicht in der Regel wegen, wie Narkose sonst gemacht ist. Also auf jeden Fall, das sind die Sachen, die so von Prävention für Diagnostik, für Wege einfach zu verstehen, sehr helfen. Und dann natürlich gibt es auch diese Erleichterung, dass man sich mit anderen Eltern aus gleichen Diagnosegruppe verbinden kann und auch da wertvolle Tipps bekommen kann, wenn man weiß, wo genau suche ich. Genau, ja. Das ist ja so. Kinderwunsch natürlich, Kinderwunschplanung, sehr unterschiedlich zwischen Menschen, sehr ethisch umstritten, gehen wir nicht dahin, aber auf jeden Fall auch eine Sache, die mit Diagnose abklärbarer ist.
Ja, also ich habe dich jetzt so verstanden, dass es dir eher darum geht, wenn du zum Beispiel oft im Krankenhaus bist und auch irgendeine Operation oder was mit einer Narkose gemacht wird, ist es natürlich sehr wichtig zu wissen, dass ein bestimmtes Narkosemittel oder eine bestimmte Art der Narkose nicht vertragen wird, weil dann könnte das ja Komplikationen geben. Und wenn man das verhindern kann, dann hilft es natürlich deinem Sohn, dass ihr das gleich ganz anders angeht. Und du hast es jetzt schon immer so ein bisschen angesprochen und auch sehr schön erklärt mit diesem Buchvergleich. Kannst du uns noch mal ein bisschen genauer erklären, wie kann ich denn da auf verschiedene Ebenen schauen? Also bei der Humangenetik, dass ich das ganze Buch anschaue oder die Buchstaben oder was gibt's da für Untersuchungen?
Diese Buchparallele ist das, was meine Kollegen im ärztlichen Bereich auch sehr gerne in den humangenetischen Beratungen machen und deswegen habe ich das auch so übernommen. Und manche nutzen Wald mit vielen Blättern, ich mag die Buch. Auf jeden Fall stellen Sie sich vor, eine Bedienungsanleitung aus Schwedenhaus oder aus Lego-Set. Da steht alles, wie man was bauen sollte. Und so haben wir Menschen unser Erbgut, also unsere DNA, die bei uns steht und das beschreibt, wie man was baut. Und das ist ja so erstmal, dass unsere DNA, also unsere Buch, 46 normalerweise bei meisten Menschen, 46 Seiten hat, die Chromosomen heißen. Und jeder dieser Chromosomen hat ganz viele Genen. Eine Hälfte davon bekommen wir von Mama, eine Hälfte davon bekommen wir von Papa. Und jeder von diesen Chromosomen hat ganz viele Gene, quasi jeder hat ein Paar, also jeder zweifach da von Mama und von Papa. Und diese Chromosomenanalyse, also Blätter zählen in einem Buch, das gibt es schon lange. Das ist schon irgendwo in 60er und 70er Jahren entdeckt. Und schon damals könnte man zum Beispiel ein Down-Syndrom erkennen, also Trisomie 21, Kind, die drei Chromosomen 21 hat, beziehungsweise das Buch hat jetzt eine Seite extra. Oder manche Syndrome könnte man schon dann merken. Relativ schnell danach bekam es auch klar, dass manchmal nicht die ganzen Blätter da sind, dass ein Chromosom kaputt gehen kann und ein Stück von Chromosomen fehlen kann. Zum Beispiel, als ob in unserem Buch ein Teil von einem Blatt weggerissen ist. Okay, das war schon damals, sagen wir es in den 80er, 90er möglich. Und mit der Zeit haben sie sich Techniken so entwickelt, dass man immer wieder feinere Stückchen von Buch sehen könnte, was da fehlt. Also erstmal könnte man nur die großen Teile von Blatt, die fehlen, erkennen. Dann könnte man auch die kleineren Blättchen erkennen. Und dann irgendwann vor, sagen wir so in den frühen 2000ern, 2010, hat sich diese RA-Diagnostik entwickelt. Das ist eine Diagnostik, wo wir auch sehen könnten, wenn kleine Stückchen von Blätter fehlen. Das heißt RA-Diagnostik und die ist immer noch sehr in Gebrauch, so wie die Chromosomenanalyse. Chromosomenanalyse, diese Blätter zählen, ist sehr schnell, einfach, billig. Das macht man fast immer, wenn man einen Verdacht hat. Danach kann man mit diesen feineren Diagnostik, RA-Diagnostik, gucken, ob die Blätter tatsächlich komplett da sind. Was sich jetzt in der letzten Zeit geändert hatte, ist, dass wir durch Molekulargenetik auch die Buchstaben lesen können und da schauen können, was dahinter steht und ob es einen Schreibfehler gibt, ob da vielleicht ein Wort fehlt oder ein Satz fehlt oder eine Buchstabe fehlt oder eine Buchstabe einfach falsch geschrieben ist. Erstmal ging es darüber, dass man nur bestimmte Bereiche so anschauen könnte, weil das war sehr umfangreich und sehr teuer. Das heißt diese Panel-Diagnostik. Also man könnte zum Beispiel gesundes Beitokripose, 10 häufigste Gene könnte man anschauen und gucken, wie das ist und ob alle heil sind. Mittlerweile hat sich das so entwickelt, dass diese Diagnostik immer besser ist und immer billiger ist und dadurch können wir seit einigen Jahren eine Exom-Diagnostik machen. Bei Exom-Diagnostik heißt das so, man kann alles Kodierendes nennt man das, also alles bedeuten, die ganze Paragraphen, also das ganze Buch quasi durchlesen und schauen, ob tatsächlich alle Buchstaben da stehen, wo die stehen sollten. Das ist natürlich weiterhin eine teure Methode, wir reden über ein paar tausend Euro, die bei uns in Deutschland Krankenkasse jetzt ziemlich routinemäßig bezahlt. Aber trotzdem ist das eine so größerer Aufwand auch an Fachkräften, die das auswerten können, müssen auch an Genetikern, aber auf jeden Fall gibt es schon gute Ergebnisse. Und jetzt neulich haben wir auch Whole Genome Diagnostik, da guckt man, also Genomdiagnostik, da guckt man nicht nur in Buchstaben, sondern auch in die, sagen wir es grob, Teile von nicht kodierenden Genom. Also stellen Sie das vor als Abstände zwischen Paragraphen zum Beispiel und schaut, ob da alles in Ordnung ist, weil auch da kann es Probleme sein, warum das Buch oder Bedienungsanleitung nicht gut gelesen wird. Ich hoffe, dass das jetzt nicht zu viel war, aber auf jeden Fall, es gibt ganz grobe Diagnostiken, die sind relativ billig, schnell gibt es seit immer und jetzt geht es immer feiner und feiner und es wird immer günstiger, aber immer noch teuer und immer noch kompliziert, aber man erkennt jedes Jahr viel mehr, als man früher wusste in Humangenetik.
Ja, also ich fand den Vergleich sehr schön, weil ich mir das gut vorstellen konnte, weil man hat ja eben ganz viele Kopien von dieser Aufbauanleitung, sage ich jetzt mal. Und dann kann ich ja gucken, wenn irgendwo was rausgerissen ist, was steht denn bei einer anderen Kopie an der Stelle, was müsste da sein? Und was du zum Schluss beschrieben hast, also den vorletzten Schritt habe ich mir jetzt so vorgestellt, dass man dann guckt, ah, wenn da jetzt ein anderes Wort oder andere Buchstaben stehen, also wenn ich eine andere Schraube reinsetze, um diesen Schrank aufzubauen, was passiert denn dann? Was hat das für Folgen? Ist der dann instabil oder hält dann nur das eine Brett nicht von dem Regal?
Oder geht die Schublade nicht auf oder solchen Sachen. Genau. Das ist tatsächlich so und häufig tatsächlich, wie du das gesagt hast, vergleichen wir die Eltern und das Kind und gucken, ob das Kind was Neues hat, was die Eltern nicht haben. Das erklärt nicht alles, aber auf jeden Fall ist das so, dass man das mit anderen Anleitungen vergleicht und guckt, ob es da irgendwo vielleicht einen Fehler gibt und so einer entdeckt. Nicht immer, manchmal ist das anderes beschrieben, aber sehr vereinfacht ist das häufig so.
Und jetzt hast du ja schon gesagt, es wird quasi immer teurer, je genauer ich hinschaue, sage ich mal. Aber was steht den Eltern dann überhaupt rechtlich zu? Also wann kann ich denn überhaupt tiefer gehen und wer macht das? Also wie funktioniert das alles?
Genau, also Abläufe funktionieren so, dass man sich an eine humangenetische Praxis in den Rahmen von einem Institut für Humangenetik oder Privatpraxen anwendet. Die gibt es in jeder größeren Stadt, auch mehrere, und häufig an großen Unikliniken und sowas, und da eine humangenetische Beratung beantragt. Also vereinbart einen Termin mit Überweisungsschein von Kinderarzt. Das wird häufig auch mit Kinderärzten besprochen und in der Regel ermutigt, eine Beratung zu holen. Beratungen sind relativ billig und auch in der Regel gut genehm. Also da gibt es kein besonderes Aufwand, das wie jeder Überweisungsschein und jedes Arzttermin. Dann macht man einen Termin aus. Leider in Deutschland manchmal mit ein bisschen Wartezeit. Es kann schon passieren, dass man ein paar Monate auf den Termin warten muss. Wenn es nicht ein Notfall ist, wenn nicht einer direkt jetzt schwanger ist oder solchen Sachen, wo man die Entscheidungen treffen muss, dann gibt es diese humangenetische Beratung. Da habe ich jetzt im Rahmen meiner Weiterbildung gesessen und so ein bisschen zugeschaut, wie das aussieht. Und das geht normalerweise so, dass es erstmal die Klinik des Kindes beschrieben wird. Zum Beispiel, mein Kind ja hat Probleme in der Schule oder hat hier einen Klumpfuß oder hier am Brust sehen wir, dass die Mamillen, also Brustwarzen, sehr weit voneinander stehen oder sowas. Auf jeden Fall, da wird erstmal erzählt, alles über Entwicklung des Kindes, von Schwangerschaft, über Geburt, über ersten Lebensmonaten, wann ist das Kind gesprochen und so weiter. Dann wird eine Familienstammbaum gemacht. Das habt ihr wahrscheinlich schon irgendwo online gesehen. Das sind diese Stammbäume, wo man über 3 Generationen schaut. Haben die Geschwister auch sowas Ähnliches? Haben die Eltern sowas? Tanten, deren Kinder und so weiter? Auf jeden Fall, da gehen wir bis zu Oma und Opa und schauen, ob es noch welche Kinder gibt, die sowas hatten, so. Und damit können wir so ein bisschen Idee bekommen, in welche Richtung das gehen können und vielleicht eine Verdachtsdiagnose haben. Und dann wird auch Patient körperlich untersucht, manchmal auch abfotografiert, weil mittlerweile, wenn die Patienten einverstanden sind, heutzutage gibt es auch Softwares, die Gesichter von verschiedenen Syndromen erkennen. Zum Beispiel auf die Straße erkennen wir alle Down-Syndrom-Personen. Und so gibt es Softwares, die auch andere Syndrome, die nicht so klassisch sind, also erkennen kann. Genau, das gibt es da. Und dann wird in der Regel Blut abgenommen, weil die Großteil von Diagnosen machen wir Blut. Das ist einfach sehr zugänglich. Man kann das auch wachsen lassen. Die Chromosomen sind nur aus den wachsenden Zellen zu sehen in den Rahmen, wie wir die brauchen. Und man nimmt den Blut des Kindes. Manchmal auch für diese feinere Diagnosen Blut der Eltern, wenn die verfügbar ist. Also es ist nicht Muss, es ist jetzt, wenn der Vater oder Mutter das nicht aus irgendeinem Grund nicht können, das ist in Ordnung. Nur am einfachsten ist, wenn man alles hat. Genau, und dann geht es los. Wir machen das normalerweise als Stufen. Also wir schauen erstmal die Chromosomen an, also zählen die Blätter von dem Buch, melden uns mit Ergebnissen, dann geht es in der nächste Stufe. In der Regel heutzutage bis zum Exomen. Also mag die Chromosomen, man mag diese RE-Diagnostik, also wir gucken, ob die kleinen Teilchen von Blätter fehlen. Wir machen Exome, also lesen wir Buchstaben und gucken mal, ob es da was gibt. Da wissen wir auch schon langsam, in welche Bereiche von Buch wir besonders bei welchen Erkrankungen gucken sollen. Welche Kapitel ist jetzt wichtig für die Schublade und welche für den Schrankstabilität? Das weiß man schon aus Erfahrung ungefähr von anderen Patienten. Genau, und dann heutzutage gibt es jetzt auch langsam werden die Genome eingeführt, also diese feinste Untersuchung. Und eigentlich, wenn es eine gute Begründung gibt, ist das auch jetzt machbar. Genau.
Das untersteht mir alles zu? Also kann ich alles nacheinander machen oder muss ich jedes neu beantragen?
Nee, das entscheidet der Arzt. Also der behandelnde Arzt entscheidet, was einem zusteht davon. Aufgrund davon, was für einen Verdacht er hat. Und dann ist das so, dass man in der Regel diese Stufendiagnostik macht, quasi mit Arzt einmal dahin geht und mit Arzt das abspricht und dann wird das ein hintereinander gemacht. Bei Privatpatienten muss das manchmal Krankenkasse auch genehmigen, aber bei gesetzlich Versicherten ist das so tatsächlich, dass der Arzt dann einfach entscheidet, was davon Sinn macht und was man in die Wege leiten kann.
Und du hast jetzt auch schon erzählt, dass du ja auch solche Beratungen machst. Ich kann mir vorstellen, dass du es sehr gut erklären kannst. Gibt es denn da irgendwie so typische Fragen, mit denen Eltern zu dir kommen oder irgendwas, was immer wieder auftaucht?
Ja, das muss ich mir ein bisschen klarstellen. Also ich bin nicht die Ärztin, ich bin Biologin. Unsere humangenetische Beratung in solchen Rahmen machen bei uns die Ärzte. Das, was ich aber mache, ist so, dass erstmal habe ich in der Klinik angefangen und auch im Wartezimmer durch Freundekreise und sowas. Immer wieder, ich komme auch aus Balkanländern, da ist die humangenetische Beratung auch noch nicht so verfügbar. Und es ist immer wieder passiert, dass jemand mit so einem Befund zu mir kommt und Fragen stellt, was heißt das genau? Was heißt das jetzt, wir wollen weitere Kinder? Kann das sich wiederholen oder nicht? Jetzt habe ich gar nicht verstanden. oder kann diese oder diese Therapie Sinn machen? Oder etlichste Fragen. Mittlerweile wird man auch sicherer in Bezug zu Hilfsmitteln, in Bezug zu sozialrechtlichen Fragen, weil ich die auch selber durchgegangen bin. Und so hat es erstmal ganz informell angefangen, dass ich angefangen habe, die Leute zu beraten, was ich zu einer kleinen Minisprechstunde bei uns in der Klinik entwickelt hatte. Beispiel eine junge Frau, keine Ahnung, 18, die mich fragt, ich habe eigentlich nie verstanden, kann ich meine Erkrankung weiter an meine Kinder geben oder nicht? Also solchen Fragen, dann setzt man sich hin, mal dieses Buch und man fängt alles von vorne an. Aber auch so praktische Fragen, was heißt das jetzt mit der Entwicklung meines Kindes? Wir haben eine Diagnose Escobar-Syndrom, einer von diesen orthopädischen Erkrankungen. Sind diese Kinder unauffällig kognitiv entwickelt oder nicht? Und solchen Sachen. Ja, genau, das ging dann so. Und dann hat es so ergeben, dass bei mir Uniklinik Bonn am gleichen Gebäude wie ich auch ein Zentrum für seltene Erkrankungen sitzt. Und da hat der Professor Grigul schon in einem von deinen Podcasts schon teilgenommen. Und da wir so nah sind und mein Herz lacht schon in Kontakt mit denen war, daraus hat sich eine Mitarbeit entwickelt und da habe ich auch Probleme der Patienten zu Fachpersonal in einer Konferenz vorgestellt und dann haben die mir angeboten, dass ich in deren Rahmen auch Menschen berate. Und zwar, das ist nicht humangenetische Beratung von dem Arzt, sondern eine Patientenbegleitung rund um Diagnose und nach der Diagnose, wo ich alle restlichen Fragen antworte. Wo ich sicher gehe, dass die Patienten Befund verstanden haben oder dass die überhaupt verstehen, was man da macht. Jetzt wollen wir dieses Syndrom haben, wo gibt es eine gute Klinik, die uns versorgen kann? Und wir wollen jetzt zu Reha, was macht man da? Oder mein Kind hat jetzt riesige Probleme in der Schule, die wollen unbedingt, dass er plötzlich ADHS-Medikationen nimmt. Was ist das überhaupt? Ich bin übrigens auch Diplom-Pharmazeutin, dadurch kann ich auch solchen Sachen. Und dann war das, also ganz, ganz viele Fragen. Wir wollen Inklusion in der Schule. An wem in Stadt gehe ich zu mit der Frage? Da sind teilweise, das ist so quasi ein Spagat zwischen humangenetischen Beratung, sozialrechtlichen Beratung und vielen anderen Aspekten, die Leute im Alltag begleiten. Und so mache ich jetzt diese Sprechstunde neulich seit Sommer im Zentrum für seltene Erkrankungen in Bonn, wo ich die Leute zu verschiedenen Themen um die Diagnose begleite und berate.
Das heißt aber dann nur Patienten oder Menschen, die dort in Bonn an der Klinik sind, können zu dir kommen?
Nein, das geht alles online. Das geht alles online und man macht ein E-Mail an Zentrum für seltene Erkrankungen, hat einen Überweisungsschein normalerweise an Zentrum für seltene Erkrankungen und das ist alles dann online machbar. Ein Großteil sind natürlich die Menschen, die da schon vorstellig sind und die da, die unsere Kollegen da kennen und stellen fest, da gibt es noch offene Fragen, die Jelena vielleicht erklären kann. Aber außerdem gibt es auch Möglichkeit, die Leute extern zu beraten. Das ist, viele von unseren Patienten kommen gar nicht aus Bonn, sondern auch aus der Weite. Also das ist kein Thema.
Das ist ja super, weil du hast ja schon so eine Sonderrolle, weil du eben als Mutter ja nochmal einen ganz anderen Blick hast, als wenn jetzt jemand nur eine Fachperson ist und kennt sich super aus mit allem, aber vielleicht eben das nicht selber erlebt hat. Das ist ja, glaube ich, schon so ein Unterschied. Oder wie ist es für dich? Du arbeitest ja auch eben mit Fachpersonen zusammen, dort auch mit dem Zentrum. Gibt es da Sachen, wo du merkst, okay, die Elternperspektive, das wäre auch gut, wenn die das und das mal besser verstehen würden?
Ja, tatsächlich ist das so, dass es wenig Menschen gibt, die irgendwie in zwei Welten eintauchen müssen. Da gibt es meine Wünsche und mein großer Ziel ist tatsächlich, diese Spalte zwischen Eltern und Fachpersonal so ein bisschen näher zu bringen. Und dadurch tatsächlich habe ich jetzt auf Kongress für seltene Erkrankungen in Innsbruck einen Vortrag gehalten, wo ich viel über Bedürfnisse der Eltern gesprochen habe, aber auch über Wichtigkeit der Selbsthilfe. Das wäre mir auch sehr wichtig und das lege ich in mein Herz von meinen herzlichen Kollegen. Dieses Macht der Selbsthilfe, wie mein Herz lacht, aber auch in Facebook-Gruppen oder auch informell auf dem Flur von einer Klinik zu stärken und zu verstehen und dass die Ärzte auch verstehen können, dass es ganz viele Informationen eigentlich zwischen uns zählt, von einem zueinander kommen und nicht von den ärztlichen Personal. Und dass dann man da auch diese Brücke zwischen Selbsthilfe und Fachpersonal baut. Genau, das ist etwas, was ich so versuche in meinem Alltag.
Gibt's da irgendwie sowas, was häufig kommt oder so eine Sache, die du, sag ich mal, allen Eltern raten würdest?
Ja, auf jeden Fall. Versteht eure Befunde, versteht eure Diagnosen. Auch Sachen hinterfragen ist in Ordnung. So viel Fragen, bis man die versteht. Auf jeden Fall auf meiner praktischen Ebene heißt das, wenn Sie einen Befund in den Hand haben, der nicht versteht, immer fragen. In Humangenetik geht das durch humangenetische Beratung sehr einfach. In der Sinne, dass das ihnen zusteht, dass man das einen Termin ausmacht. Auch in einer anderen Klinik geht es, heißt Befundbesprechung, dass man einfach jemanden von Fach hat, durch ganz offizielle Wege, denen ihre Befunde erklärt. Auf jeden Fall, wenn das unklar klingt, lässt das nicht so wie Annas Mama, ich das alles gemacht habe, ich habe eigentlich gar nicht verstanden, was da gemacht ist. Also stellt immer Fragen, das ist ihr Recht, und versucht mal diese Befunde richtig zu verstehen.
Und jetzt hast du auch schon erklärt, dass sich ja viel getan hat in den letzten Jahren, dass es immer neue Untersuchungsmethoden gibt und dass man früher Sachen noch nicht machen konnte, die man heute machen kann. Heißt das dann im Umkehrschluss, dass wenn ich jetzt einmal eine humangenetische Untersuchung gemacht habe, vielleicht auf dem obersten Level und da nichts rauskam und da jetzt nicht steht, man sollte noch weitermachen, dass es trotzdem sinnvoll ist, nach ein paar Jahren nochmal zu gucken, weil man vielleicht Sachen findet, die man früher nicht gefunden hat?
Absolut, extrem. Man ratet in der Regel so jede 3 Jahre oder jede 5 Jahre, abhängig von der Erkrankung, sich wieder vorzustellen. Zum Beispiel Erkrankung meines Sohnes wurde erstmal in 2014 entdeckt. Und wir haben Diagnose in 2018 bekommen. Das heißt, wäre mein Sohn 5 Jahre älter als er ist, würde ich auch genauso zu einer Beratung gehen und ich würde nichts erfahren. Das ist dadurch entstanden, dass es jetzt so viele neue Methoden gibt und man immer neue Ergebnisse bekommt. Und jetzt können wir schon, wenn wir Exom an Tausenden von Kindern gemacht haben, und die alle in Gen ABC in diesem Satz ein Problem haben und alle, keine Ahnung, Strabismus haben, also schielen und dann dazu noch eine Klumpfuß haben, dann kann man, wenn man schon 1000 Kinder damit gesehen hatte, dann kann man sagen, dieses Gen ist eigentlich wahrscheinlich wichtig dafür. Und so kommen wir zu neuen Erkenntnissen, zu neuen Syndromen. Das entwickelt sich extrem zügig. Dadurch, die neuen Techniken kommen immer wieder in Angebot. Also das ist richtig so, dass es schon die nächste Techniken in Anmarsch sind. Das ist diese Long Read Sequencing, wo man die ganzen Chromosomen, also ganzes Buch auf einmal lesen kann und solchen Sachen, die noch nicht in Regelversorgung sind, aber schon in Forschung sind. Und das ist tatsächlich so, dass es gibt immer was Neues. Ich würde tatsächlich empfehlen, wenn man vor 5 Jahren bei humangenetischer Diagnostik war, meistens macht man das nach Geburt, dass man das auch vielleicht dahin geht und anschaut, hat man da alles tatsächlich gemacht? Hat man da Exom gemacht oder nicht? Und dass man vielleicht dann anschaut, soll ich jetzt schon vielleicht nochmal wieder das anschauen? Oder wenn ich frisch bei Humangenetiker war, dass ich vielleicht mir notiere, hey, in 3, 4 Jahren soll ich vielleicht mal wieder anrufen und schauen, wie das ist. Genau.
Oder eben dich fragen, wenn man unsicher ist, was man machen kann, haben wir jetzt ja gehört.
Ja, genau, das kann man auch machen natürlich. Also wenn man unsicher ist, ob das jetzt ausreichende Diagnostik zu dem Thema ist, kann man das auch machen. Es gibt ja gewisse Diagnostiken, die heute Routine sind, und zum Beispiel jemand, der 2018 bei Humangenetiker war, hat wahrscheinlich nie diese höchste Diagnostik bekommen. Der letztes Jahr da war, hat es wahrscheinlich gemacht. Also auf jeden Fall so eine grobe Daumenregel.
Es war jetzt ganz schön viel Information auf einmal. Du hast es super erklärt, dem Buch oder der Anleitung, dass ich mir das vorstellen kann. Aber gibt's auch irgendwas, wenn jetzt Eltern sagen, oh, das ging jetzt alles so schnell, wo man nochmal das in Ruhe nachlesen kann? Oder würdest du dann immer sagen, Zentrum für seltene Erkrankungen? Oder wo informiere ich mich am besten?
Ich würde tatsächlich sagen, mit Fachpersonal darüber reden, weil das sind so Sachen, selbst unsere geliebte ChatGPT kann das noch nicht so gut erklären, haben wir ihn getestet. Das ist tatsächlich so. Wir haben auch im Zentrum für seltene Erkrankungen diese App Unrearme, die zum Beispiel sehr gut ist, um die Eltern zu verbinden und da dich zu vernetzen und dass die sich auch vielleicht voneinander austauschen können. Wie ist das mit diesem Syndrom? Das geht alles anonym und dass man vielleicht so Fragen aneinander stellen kann. Zu dem Thema Literatur lesen ist ganz, ganz schwierig, weil die ist richtig komplex und selbst wenn einer seinen Befund durch KI oder sowas anschauen will, wir sind leider noch nicht so weit. Also da würde ich tatsächlich empfehlen, andere Eltern oder so eine Beratungsstelle oder tatsächlich ein Fachpersonal, also einfach einen Termin wieder vereinbaren und wieder Fragen stellen, das steht auch zu.
Ja, das genau. Ist doch auch ein schöner Tipp, lieber mit Menschen reden.
Das ist einfach, ne? So, die ja, Thematik ist einfach sehr, sehr komplex gerade. Vielleicht in ein paar Jahren werden wir soweit sein, heutzutage noch nicht, genau.
Genau, aber es ist gut, dass du auch nochmal erwähnt hast, das Unrearme, wo man dann eben spezifische Informationen bekommt, weil das Problem ist ja oft mit KI, dass ich so ganz breite Informationen, wenn ich es dann selber nicht beurteilen kann, dann werde ich vielleicht auch verunsichert, dann lieber mit jemand sprechen, der da spezialisiert ist.
Genau, da kann man auch mit anderen Eltern sprechen, auch mit Fachpersonal. Und auf jeden Fall, ich meine, das haben wir schon lange durch Facebook-Gruppen und solchen Sachen, aber da ist natürlich eine Datenschutzfrage, wenn man seine private Infos in Facebook teilt. Natürlich ist das nicht für jeden und deswegen finde ich auch das über Unrealme und also den tatsächlich sinnvoll, das so zu machen.
Ja, das werden wir natürlich auch nochmal alles verlinken und auch, wo man dich findet. Wir sind mittlerweile schon am Ende und kommen zu unseren Abschlussfragen. Ich finde, du hast uns bis jetzt einen super Einblick gegeben und das sind ja jetzt einfach nochmal ganz persönliche Fragen an dich. Versuch bitte, sie möglichst kurz zu beantworten. Das erste ist ja, was regt dich auf oder was bringt dich total auf die Palme?
Also das, was mich, also natürlich viele andere Sachen, aber in diesem Kontext ist das so, dass ich gemerkt habe, dass die Eltern, die sehr fit sind, die in solchen Selbsthilfegruppen aktiv sind, wie Mein Herz lacht, die einen gewissen Grad von Ausbildung haben oder keine sprachlichen Barrieren, relativ einfach an Informationen kommen, hatten schon eine Beratung, die ihnen zusteht, eine passende Versorgung, eine passende Diagnostik und solchen Sachen. Und andererseits die Eltern, die vielleicht nicht so proaktiv sind, aus verschiedensten Gründen. Viele Kinder, ich spreche keine Sprache, ich bin einfach schüchtern, ich habe keine Ausbildung, das alles zu verstehen, dass die häufig benachteiligt an der Seite stehen. Das ist ja so, dass viele Infos, die wir erwerben, die sehr, sehr wichtig und kruziell zur Versorgung unserer Kinder, einfach an uns von anderen Eltern kommen und durch unsere proaktive Recherche und von medizinischem Fachpersonal manchmal nicht so einfach kommen. Und mein Wunsch wäre tatsächlich, dass wir da Brücke bauen und diese Lücke ein bisschen abschließen, dass wir da Systeme haben, die routinemäßig funktionieren, die einem erklären, so einfache Sachen wie Behindertenausweis oder es steht ihnen eine humangenetische Beratung zu. Ihr dürft nicht am Intensivstation einfach Befund ihres Kindes in Hand gedruckt bekommen und dann damit gucken, was das jetzt eigentlich ist. Und das ist etwas, was mir sehr bewegt, sagen wir es so.
Ja, das kann ich gut verstehen. Das ist ja so Richtung Chancengleichheit, ne? Dass einfach alle dieselben Chancen haben und nicht nur, weil ich irgendwas nicht so gut verstehe, dann diese Chance nicht bekomme.
Genau, und das sind diese Lücken. Wir brauchen da ein effizientes System und nicht Proaktivität der Eltern.
Ja. Und wie ist es bei dir, wenn es mal so richtig stressig wird? Wie entspannst du dich dann wieder?
Also was ich mache, ich gehe gerne laufen. Das ist meine Entspannungssache. Ich schreibe gerne Listen. Also ich bin ein Listenmensch. Wenn ich merke, das wird alles zu viel. Auf einmal, ich bin fast 30 Stunden der Woche berufstätig. Ich habe 2 Kinder. Ich engagiere mich ehrenamtlich. Und das ist manchmal extrem viel. Es kommt alles auf einmal. Und es passiert manchmal, dass man sich so ein Auto im Verkehr hinstellt und dann denkt sich, ach Mensch, da kommen jetzt so viele To-Dos. Also das, was mir entspannt und was mir beim Stress hilft, ist einfach das aufzuschreiben und zu priorisieren. Und tatsächlich ein Listenmensch, manche finden das nicht in Ordnung, aber auf jeden Fall, das ist etwas, was mir hilft, mich einfach zu sortieren. Und durch Sortierung dann kommt Entspannung, weil es hilft mir nichts, jetzt spazieren zu gehen oder sowas und dann alle diese Gedanken im Kopf zu haben. Erstmal muss ich mich sortieren und das auf Papier übertragen. Und dann kann ich eine Runde laufen gehen und dann geht's wieder gut.
Ja, das ist ja auch so eine Möglichkeit, das aus dem Kopf rauszubringen. Ne? Dann habe ich es irgendwo aufgeschrieben, da muss ich nicht die ganze Zeit drüber nachdenken. Und was ich auch besonders gut finde, ist, wenn man dann auch was wegstreichen kann von der Liste.
Genau, ne? Das liebe ich, das liebe ich. Ich schreibe manchmal Sachen, die ich schon erledigt habe und streiche die dann. Aber auf jeden Fall etwas, was einem sehr hilft.
Jetzt hast du ganz kurz noch gesagt, dass du dich auch ehrenamtlich engagierst. Ist das dann bei Mein Herz lacht oder was machst du da?
Genau, ich bin eine Gruppenleitung bei Mein Herz lacht hier in Bonn. Zusammen mit Luise Kriegel mache ich die Gruppenleitung hier in Bonn und versuche jetzt so unsere nicht mehr so kleine Community so ein bisschen aufrecht zu halten. Und das ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache, weil wir könnten uns aus Wartezimmerebene bei einer Physiopraxis oder sowas jetzt in offizieller bringen und da kommen immer neue Eltern dazu und engagieren uns auch hier ein bisschen, um Sachen in unseren Stadt zugänglicher zu machen für die Kinder oder machen so zum Beispiel eine Zoom-Meeting über inklusiven Schulen oder Förderschulen, wo jeder erzählt, wie das bei denen ist, zu den neuen Eltern, die gerade eine passende Schule suchen. Oder solchen Sachen, wo es jetzt eine gute inklusive Spielplatz gibt oder sowas. Wir treffen uns auch einmal im Monat am Stammtisch und besprechen da unsere Themen oder machen so eine Yoga-Runde oder sowas. Also alle aus der Bonner Raum, die zufällig dieses Podcast hören, Bonn und Umgebung, sind hier bei uns herzlich willkommen.
Ja, und ich habe gedacht, weil es gibt ja bei Mein Herz lacht auch die Seminare, vielleicht wäre das ja auch mal was, dass du da ein Seminar gibst für alle Mitglieder zum Thema Humangenetik und das nochmal so erklärst an Beispielen. Könnte ich mir auch vorstellen. Vielleicht kommt es ja irgendwann mal.
Können wir gerne machen, ja. Wäre auf jeden Fall interessant, ob unsere Bauanleitungen für Schränke und solche Sachen, genau.
Und unsere letzte Frage ist ja immer noch, was ist dein persönlicher Herzenswunsch?
Ja, mein Herzenswunsch wäre tatsächlich, dass die Eltern eine strukturierte Informationsablauf bekommen, dass keiner in die Dunkel suchen muss, was mit meinem Kind ist, dass man tatsächlich einen hat, den ihm an Hand nimmt, vielleicht da schon in Frauenklinik bei Geburt oder spätestens bei der Diagnose und einem sagt, da gibt es das, da gibt es was anderes, was man braucht. Hier in der Region haben wir ein paar ganz tolle Organisationen, Bunter Kreis zum Beispiel und sowas, die das machen. Aber auf jeden Fall, mein Wunsch wäre, dass das strukturiert existiert und dass diese Wege klar aufgebaut werden, dass man die Eltern nach der Diagnose und überhaupt nach Erkenntnis von Behinderung unterstützt.
Ja, das ist schön und da arbeitest du ja auch wirklich dran mit, diese Brücken zu bauen und dass es quasi normal wird, dass ich nicht erst danach fragen muss, dass ich nicht erst wissen muss, dass es das gibt. Und ich glaube, das ist so allgemein das große Thema, ne? Dieses Vernetzung, Zusammenarbeit, du sprichst auch mit den Fachpersonen, dass sie vielleicht erkennen, oder gibt's Probleme, weil denen es vielleicht ja gar nicht so klar ist, ne, dass jemand.
Ja, ich treffe manchmal Familien, die 4-jähriges Kind hat, die seit Geburt Behinderung hat und noch nicht einen Behindertenausweis hat und nicht weiß, was das ist. Und ich glaube, da sollen wir als System einfach ein Step-up machen und Systeme entwickeln, wie das jetzt passieren muss.
Und solange wir das noch nicht haben, hilft, glaube ich, auch immer einfach die Vernetzung mit anderen Eltern, weil die eben ganz, ganz oft die Tipps haben. Und das ist ja eigentlich auch der Grund, warum Mein Herz lacht gegründet wurde, diese Vernetzung, der Wissensaustausch, Erfahrungen weitergeben oder auch vielleicht auch einfach nur mal zuhören, weil da Leute sind, die dann nicht verstehen und viele, die das gar nicht verstehen, in einer ganz anderen Situation sind. Ne, das fühlt sich dann einfach nicht so gut an, als wenn man weiß, da ist jemand, der hat dasselbe erlebt oder was Ähnliches.
Absolut, absolut. Das ist, die Eltern sind unsere größte Stütze in der Situation. Ich selber habe über Behindertenausweis von einer anderen Mama erfahren und nicht da, wo ich es erfahren sollte. Also auf jeden Fall, ich finde, das wird nie ersetzbar sein. Die Eltern und Gemeinschaft und selbst wenn man alle fachliche, organisatorische Tipps von jemandem anderen bekommt, ist das immer noch sehr wichtig, dass man, keine Professionelle kann das verstehen, was in einem Elternkopf passiert nach der Diagnose oder nach Geburt eines Kindes mit Behinderung. Und ich glaube, dadurch ist es sehr wichtig, auch manchmal einfach das rauszulassen. Sachen wie, keiner hat uns zum Kindergeburtstag eingeladen in einer Regelschule oder solche Sachen. Das kann einfach kein anderes verstehen als andere Elternteil, der auch ein betroffenes Kind hat.
Ja, und es ist deswegen so schön, dass du so eine Brückenbauerin bist und diese Welten auch zusammenbringst. Und ich sage jetzt vielen, vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst. Ich glaube, wir haben ganz viel gelernt in dieser Folge. Du hast es sehr schön erklärt, sehr anschaulich, dass, glaube ich, viele da sehr gut folgen können. Und danke für diese wichtigen Impulse, dass wir auch wissen, was uns zusteht und was es mit der Humangenetik auf sich hat.
Sehr gerne. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein könnte.
Dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag und sage Tschüss.
Tschüss.
Ich hoffe, nun weißt du, warum es so wichtig ist, Befunde zu verstehen und bei Unsicherheiten nachzufragen. Es ist dein gutes Recht, Antworten zu bekommen. In der Folge haben wir auch über die App UnRareMe gesprochen. Eine Plattform, auf der du dich anonym mit Betroffenen und ExpertInnen vernetzen kannst, ohne deine Daten preiszugeben. Den Link findest du wie immer in unseren Shownotes. Und wenn du noch tiefer ins Thema seltene Erkrankungen einsteigen möchtest, dann hör dir die Podcast-Folge mit Professor Grigul vom Zentrum für seltene Erkrankungen in Bonn an. Es ist die Episode 2024-3 mit dem Titel »Wenn Kinder durchs Raster fallen«. Du findest sie auf allen gängigen Podcast-Portalen oder auf unserer Website unter www.meinherzlacht.de/podcast. Schön, dass du zugehört hast und dabei warst. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Deine Christine.